zum Nachtlager. Wir haben sehr gut geschlafen und toll gefrühstückt. Und wir fühlen uns sehr, sehr wohl unter euch. Das ist schön. Es ist auch schön, dass wir heute eine kleinere Gruppe sind. Da kann man ein bisschen mehr sprechen und da kommen dann wahrscheinlich auch Fragen. Das ist immer ganz unterschiedlich. Manchmal hat man so ein Seminar und das ist mehr Referat. Manchmal ist es eine kleinere Gruppe und man hat mehr Gespräch. Und wir lieben beides. Also wir schätzen beide Formen sehr und stellen uns da immer eben auf die Situation ein. Wir sind ja vielleicht immer auch ein bisschen anders zusammengesetzt. Das ist immer nett, dass wir junge Geschwister haben, die uns helfen in der Technik. Wenn bei mir die Technik nicht klappt, dann sage ich, wo sind die jungen Geschwister, die einem alten Mann helfen können in seiner Situation mit der Technik. Vielen Dank für alle, die sich da einsetzen. Wir sind immer ein bisschen anders zusammengesetzt, deshalb möchten wir uns immer ganz kurz vorstellen, nicht also ausführlich, damit man ein bisschen weiß, wer wir sind. Wir sind Lore und Matthias Grasl, wir haben 3 Kinder, 3 Schwiegerkinder und 12 Enkelkinder. Das ist so die ganze Gruppe. Einmal im Jahr machen wir so ein Familienwochenende, das wird nächstes Wochenende sein, wo wir uns treffen, wo wir ein Wochenende zusammen verbringen. Und da freuen sich besonders die Kinder sehr, sehr drauf. Also die Eltern müssen da eigentlich kommen, weil die Kinder da sehr ziehen. Und in der Familie erleben wir die ganze Spannbreite des Lebens, Höhen und Tiefen. Das sieht nicht immer jeden Tag so sonnig aus wie auf dem Bild. Wir haben also auch mit Krankheit zu tun, wir haben auch mit Problemen zu tun, wie jede andere Familie auch. Und brauchen wir die Hilfe des Herrn und wir sind sehr dankbar, dass wir ihn haben. Unsere Enkelkinder sorgen dafür, dass unser Leben bunt bleibt. Wir haben heute Themen Hürdenlauf Ehe, Konfliktbewältigung. Wir haben dabei den Schwerpunkt Ehe, aber vieles gilt für alle nahen Beziehungen. Ich nenne es mal für alle Herzensbeziehungen. In allen Beziehungen, wo unser Herz dranhängt, haben wir ähnliche Schwierigkeiten, haben wir ähnliche Fragen und ähnliche Probleme und deshalb kann man das durchaus auch auf Familie ausdehnen, auf Arbeitskollegen, Geschwister in der Gemeinde. Manchmal werden wir auf diese Dinge hinweisen, aber in der Regel, in der Hauptsache, werden wir von Ehe und Partnerschaft reden.
Ja, jetzt noch ganz kurz zu unserer Vorstellung. Also für die, die uns jetzt wenig kennen, wir machen auch viel Ehe- und Familienseminare zusammen, wo wir unsere gelebten Erfahrungen aus der eigenen Familie und aus der eigenen Ehe und auch aus den Erfahrungen, die wir so in den letzten Jahrzehnten gemacht haben in der Eheseelsorge, das geben wir da als Ehepaar gemeinsam weiter in Seminaren über Familie und Ehe aus christlicher Sicht.
Sag mal, Lore, hast du damals gedacht, dass Konflikte und Konfliktbewältigung so eine große Rolle in unserer Ehe spielen könnten?
Wann damals?
Damals, als wir geheiratet haben, so wie die beiden auf dem Bild hier. Hast du das damals gedacht, geglaubt? Oder ging es dir wie jener Frau, die sagte, unsere Ehe ist so wunderbar, wir haben noch nie gestritten, hoffentlich wird die zweite Woche genauso gut?
Nein, ganz so naiv waren wir nicht. Aber wir wurden doch überrascht, wie tief Konflikte sein könnten. Und wie schwierig es sein kann, sie auch zu bewältigen.
Sag mal Hand aufs Herz, hast du jemals an Scheidung gedacht in unserer Ehe?
Nein, das eigentlich nicht. Der Frau von Billy Graham wurde diese Frage gestellt und sie sagte, an Scheidung habe ich nicht gedacht, aber an Mord.
Mancher Konflikt in unserer Beziehung war nicht leicht zu lösen. Vielleicht sind wir beide eine ganz gute Besetzung für dieses Thema heute. Hürdenlauf, Ehe, Konflikte in der Ehe und ihre Chancen. Was denkst du? Ja, sind wir eine gute Besetzung?
Ja, möglicherweise, aber nur wenn wir jetzt endlich anfangen damit mit diesem Thema. Ja, in welchen Bereichen gab es bei uns Konflikte? Es gibt unterschiedliche Erwartungen und Sehnsüchte. Wir Menschen, wir haben alle Erwartungen, wir haben Sehnsüchte. Wir Frauen, wir lieben es, wenn wir umworben werden, wenn uns der Hof gemacht wird, wenn wir besonders behandelt werden, wenn wir mit Blumen oder einem Geschenk überrascht werden. Wir lieben es, wenn unser Ehemann uns wichtig nimmt. Wir lieben es, wenn wir als Frau von unserem Mann wahrgenommen werden. Am Anfang einer Beziehung, da erleben wir ja das alle. Wir haben das alles so erlebt und dann kehrt so allmählich der Alltag in die Ehe, in die Beziehung ein. Der Hormonrausch ist verflogen und es kommt dann zu Frustrationen in der Ehe und auch der Gefahr, sich auseinanderzuleben.
Wenn ich da zurückdenke an unsere Ehe, an die ersten Ehejahre, da musste ich schon noch manches dazulernen. Oft denkt man ja nur an seine Sehnsüchte, an seine Wünsche und versteht die Erwartungen des anderen gar nicht. Aber wenn ich so zurückblicke, habe ich bemerkt, je mehr ich deine Erwartungen verstanden habe, desto wohler habe ich mich auch gefühlt in meiner Haut. Es war gut, wichtige Dinge dazuzulernen. Es war gut.
Ja, es gibt Verschiedenes, was zu Konflikten führen kann. Kindererziehung kann auch zu Konflikten führen in der Ehe. Ganz besonders, wenn das Ehepaar unterschiedliche Erziehungsmethoden anwendet. Ein Partner ist konsequent, der andere lässt fünfe gerade sein, weil er den anderen zu streng findet. Oder gerade der ein bisschen legere umgeht, macht es und der andere, der hat die ganze Last alleine zu tragen. Und über eine Einigung in Erziehungsmethoden zu sprechen und die auch zu suchen, das ist ganz, ganz wichtig in der Ehe, denn wir haben als Eltern entweder eine gemeinsame Autorität oder wir haben keine. Es gibt Hilfen, die wir da in Anspruch nehmen können, um einen besseren Weg zu finden. Man kann zum Beispiel ein gemeinsames Erziehungsseminar besuchen oder Bücher über Kindererziehung lesen.
Wir beide, wir wurden ja sehr unterschiedlich erzogen, oder? Bist in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich nicht. Und wir hatten unendlich viel Gesprächsbedarf in diesem Bereich. Bis wir Kompromisse fanden, die uns beiden zusagten. Wir haben uns dann an die Bibel gewandt und uns an der Bibel orientiert und das war gut. Und ich denke, es hat sich gelohnt, dass wir gerade um unsere Kinder willen Konflikte angegangen sind und sie versucht haben zu lösen. Ich habe durch dich gelernt, als Vater habe ich von der Mutter gelernt, Kinder besser zu verstehen. Das war wichtig für mich.
Und ich habe durch dich gelernt, sie besser auf ihr Leben vorzubereiten. Ja, unterschiedliche Einstellung zum Geld, das kann auch zu Konflikten führen. Geld kann zu einem ganz großen Eheproblem werden, ganz besonders, wenn es knapp ist. Der eine kommt jetzt vielleicht aus einer reichen Familie, wo Geld gar kein Thema war, wo man gewohnt war, große Reisen zu machen, wo man ständig unterwegs war. Und der andere kommt aus einer Familie, wo eben teure Reisen gar nicht möglich waren. Und die wenig Freizeit, die da war, weil einfach mehr gearbeitet werden musste, gar nicht die Chance gab, in Urlaub zu fahren. Der einen Familie wird Sparen großgeschrieben und in der anderen wurde viel Geld ausgegeben. Und Anpassungsschwierigkeiten sind da sehr vorprogrammiert. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir doch einen gemeinsamen Nenner finden.
Geld? Kann ich mich da an Konflikte erinnern zwischen uns? Kaum, kaum. Vielleicht hatten wir immer gerade genug Geld zum Leben, aber zu wenig, dass es sich gelohnt hat zu streiten. Das könnte sein. Da fällt mir ein Scherz ein, den ich jetzt im Gedächtnis habe. Ein Mann redete immer von meinem Haus, meinem Auto, meine Kinder. Habe ich früher auch oft gesagt. Meins. Und ich fühlte mich da oft ertappt. Aber diese Frau sagte zu ihrem Mann, Mann, das sind doch unsere Kinder, das ist doch unser Haus, das ist doch unsere Wohnung. Der Mann sieht das ein, ganz zerknirscht, und nach 10 Minuten hört man ihn durchs Haus rufen, Frau, hast du unsere Hosen gesehen? So sind wir Männer manchmal. Wenn wir schon was kapieren, dann übertreiben wir manchmal auch. Ein weiterer Gedanke ist, wenn Partner die Prioritäten falsch setzen, auch da kann es zu Ehekonflikten kommen. Wenn ein Mann nur seinen Beruf kennt, dann fühlt sich die Frau vielleicht zurückgesetzt, minderwertig. Sie kann bitter werden, gekränkt und sucht dann außerhalb der Ehe Bestätigung und etwas Wichtigeres. Auch Frauen können Prioritäten vertauschen. Etwas, was wir häufig beobachten, ist, dass Frauen die Kinder dann vor ihre Ehe stellen, vor ihre Beziehung stellen zum Mann. Sie sehen ihre Kinder als erste und wichtigste Aufgabe und die eheliche Gemeinschaft mit dem Mann kommt dann erst danach. Und manche Männer fühlen sich dann vernachlässigt, suchen woanders Bestätigung, suchen woanders Zuwendung, wenden sich auch manchmal von der Familie ab. Auch ein solches Verhalten kann zu Konflikten führen und auch zu Problemen in der Kindererziehung.
Ja, wie sind wir mit diesem Konflikt umgegangen? Wir haben zueinander gesagt, so wenn es gut läuft, wenn wir gesund bleiben, dann sind wir als Ehepaar so circa 50 bis 60 Jahre zusammen. Wir haben ja sehr jung geheiratet. Aber unsere Kinder, die haben wir auch jung bekommen, die werden uns so nach circa 20 bis 25 Jahren verlassen. Und diese Sichtweise, die half uns dann auch, die Prioritäten einigermaßen richtig zu setzen. Die Herkunftsfamilie verlassen, das war gestern Abend ja schon dran und wir haben jetzt so ein paar ergänzende Gedanken noch dazu. Auch wir haben Konflikte erlebt durch die Verwandtschaft und wir haben auch immer, es war immer wieder ein großes Thema bei uns, wie wir damit umgehen sollen. Was war uns jetzt wichtig als Verliebte? Die Zeit, in der wir verliebt sind, wo so eine Beziehung anfängt, die sollten wir eigentlich auch nutzen, um die Schwiegerfamilie kennenzulernen, gegenüber den Schwiegereltern hilfsbereit sein. Und wir müssen einfach auch beachten, mein Partner, der hat Werte und Gewohnheiten in seiner Familie, die bringt er mit in die Beziehung. Und diese Werte und diese Gewohnheiten, die haben ihn auch geprägt. Was war uns wichtig als Ehepaar? Familienbindungen, Familienbeziehungen sind was Normales. Und wir müssen einfach auch die Beziehung unseres Partners, die er zu seiner Familie hat, akzeptieren. Ja, wenn die Schwiegereltern einen Rat geben, wie verhält man sich da? Eigentlich ist ein guter Rat. Man verhält sich so wie bei guten Freunden. Bei Freunden. Und wir sollten immer nach einem guten Verhältnis zu den Eltern, Schwiegereltern streben, wenn es Probleme gibt. Wie haben wir das gemacht? Also wenn es Probleme mit meinen Eltern gab, dann habe ich versucht, die zu lösen. Also ich war da der Ansprechpartner. Und gab es Probleme mit seinen Eltern, dann hat er das gemacht. So war ich nie die böse Schwiegertochter. Also das ist ganz unklug, wenn das...
Und ich auch nie dann, der böse Schwiegersohn.
Wenn das dann der andere machen muss.
Wir haben uns geeinigt und der eine Partner hat eben das in seiner Familie dann gesagt, so ist es bei uns, so sehen wir das. Und das dabei, ja, das war dann ja die Bekanntgabe.
Ja, und so sind wir eigentlich die ganzen Jahre auch heute noch sehr gut mitgefahren. Ja, was ist wichtig jetzt für Eltern und Schwiegereltern? Die Erziehung der Tochter, des Sohnes ist abgeschlossen. Und damit unser Kind glücklich wird, muss er eben sein Partner Nummer eins in seinem Leben werden. Und wir sollten dieses junge Paar behandeln wie gute Freunde. Und jedes Jahr einmal ein ungebetener Rat ist genug. Und ja, dann werden wir auch manchmal gefragt, ja, wie oft soll ich mein Kind besuchen? Also eine Grundregel wäre, so oft wie das Kind zu uns kommt, darf ich auch zu ihm kommen. Also ist ganz unklug, also von einer Mutter weiß ich, die stand jeden Tag dann auf der Matte und das hat dann den Schwiegersohn schon genervt. Ne? Ja. Also da muss man einfach dann auch ja, so seins finden.
Und wir sehen auch das nicht das so, dass die Kinder immer zu uns kommen müssen, sondern wir gehen auch zu ihnen hin also da, und versuchen da das ausgewogen zu leben.
Das ist jetzt gerade schwierig, weil früher war das einfach. Unsere Tochter kam wirklich jede Woche einmal zu uns mit allen kleinen Kindern. Jetzt haben die jeden Tag Programm. Jetzt schafft sie das nicht mehr. Jetzt fahren wir halt hin und dann haben wir mal das eine Kind, mit dem wir was machen können und die nächste Woche das andere Kind. Also wir versuchen dann da den Kontakt trotzdem aufrechtzuerhalten.
Eine wichtige Voraussetzung für Konfliktbewältigung in der Ehe, Epheser 5, Vers 31, deshalb wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Wichtige Voraussetzung für eine stabile Ehe, haben wir gestern schon gesagt, ist das Elternhaus verlassen. Und Selbstständigkeit sollte man schon lernen zu Hause, lange vor der Hochzeit. Wir hatten das System, wir haben als Familie, als WG zusammengelebt. Ich habe als Vater gesagt, wir machen zusammen Dreck und wir machen ihn auch zusammen weg. So in der Art. Und ich war der Putzchef und habe also das Putzen organisiert in der Familie, meine Frau das Kochen. Und die Kinder haben bei allen mitgemacht. Und als sie dann studieren gegangen sind und wir haben sie so Fragen angeschaut, da haben sie gesagt, Papa, Mama, Haushalt für uns kein Problem. Haben wir alles bei euch gelernt und da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Also selbstständig werden, das sollte zu Hause schon beginnen, indem die Kinder sich zuerst um ihre Sachen selbst kümmern und dann vielleicht auch noch etwas von der Familie mit übernehmen, so nach und nach, damit sie dann, wenn sie das Elternhaus verlassen, ja, selbstständig leben können oder vielleicht, wenn sie schon älter sind, vielleicht auch mal eine eigene Wohnung nehmen, einen eigenen Haushalt. Ganz schlecht ist es, wenn man sich scheiden lässt, weil einem der Haushalt zu viel wird. Also das, solche Paare habe ich auch schon kennengelernt. Die haben eben beide im Hotel Mama gelebt ihr Leben lang und dann sollten sie den Haushalt selbst erledigen und das haben sie nicht gepackt und dann sind sie wieder zur Mama gezogen. Und das sollte unseren Kindern nicht passieren und das da haben wir also ganz stark darauf geachtet, dass sie Selbstständigkeit schon in der Familie leben lernen. Es ist auch ein Wort an uns Eltern, wir müssen unsere Kinder zur Selbstständigkeit erziehen, wir müssen sie loslassen, wir müssen ihnen auch zugestehen, dass sie eigene Entscheidungen fällen. So ab 12, 13 habe ich ihnen ganz wenig Entscheidungen vorgeschrieben, sondern ich habe so lange mit ihnen geredet, bis ich als Vater den Eindruck habe, jetzt hatten sie genug darüber nachgedacht, über die Frage. Und jetzt können sie auch eine Entscheidung fällen. Und ich habe sie ermutigt, auch eigene Entscheidungen zu fällen. Ein Kind sollte ja bis 18 mindestens gelernt haben, eigene Entscheidungen zu fällen. In der Zeit fallen viele wichtige Entscheidungen an. Ausbildung, Partnerwahl und solche Dinge. Und da ist es gut, wenn unser Kind von den Eltern lernt, kluge Entscheidungen zu fällen. Das bedeutet, wir denken mit ihm nach. Wir stellen Fragen. Fragen, hast du über dies schon nachgedacht? Hast du darüber dir mal Gedanken gemacht? Oder wir geben vielleicht auch mal ein gutes Buch, um es einfach dazu zu erziehen, dass es gute Entscheidungen fällt, dass es eigenständig gute Entscheidungen fällt. Wir erziehen ja unsere Kinder nicht, dass sie ein Leben lang uns das Täschchen nachtragen, sondern unsere Kinder sollen mal Gemeinden leiten können, sollen eine Familie leiten können. Und dazu müssen sie lernen, gute eigene Entscheidungen zu fällen. Und da ist diese Phase der Selbstständigwerdung in der Familie eine ganz, ganz wichtige Phase. Und ich habe gestern Abend gesagt in einem kleinen Kreis, wir haben unsere beiden Töchter mit 16 in die Selbstständigkeit entlassen. Das bedeutet, wir haben ihre Entscheidung dann immer akzeptiert. Wir durften schon Rückfragen stellen, wir durften schon fragen, ja, hast du darüber auch schon nachgedacht und so. Aber wenn es dann entschieden war, die Entscheidung hat dann immer das Kind gefällt. Und da haben wir uns dann auch dran gehalten. Also diese Erziehung zur Selbstständigkeit, die war uns ganz, ganz wichtig. Und unser Sohn hat dann irgendwann mal gesagt, Papa, jetzt bin ich so und so alt, jetzt kann ich doch meine eigene Entscheidung fällen. Dann habe ich kurz nachgedacht und gesagt, du hast recht. Und ab da haben wir es so gemacht. Da habe ich ihm nicht mehr gesagt, tu das, sondern vielleicht gefragt, könntest du das tun? Und er hat entschieden, ob er es tun will oder nicht. Oder ob es tun kann oder nicht. Und diese Erziehung zur Selbstständigkeit ist ganz wichtig als Vorbereitung für die Ehe, für die jungen Leute heutzutage. Und da wird meiner Meinung nach oft zu wenig darauf geachtet. Junge Leute müssen lernen, eigene Entscheidungen zu fällen. Wir wollen ja, dass sie gute Entscheidungen fällen. Und dazu müssen wir mit ihnen nachdenken. Wir müssen auch sagen, okay, wir denken, wir reden miteinander und dann darfst du eine Entscheidung fällen. Okay, wo war ich jetzt? Irgendwo bin ich jetzt ganz weg gewesen von meinem Konzept. Das passiert mir manchmal und meine Frau steht dann ganz geduldig daneben, bis ich mit meiner Ausführung wieder fertig bin. Okay, andere Voraussetzung für Konfliktbewältigung in der Ehe haben wir gesagt. Das Verstehen, dass man eine tiefe, starke Einheit in der Ehe leben muss. Paulus zitiert ja den Schöpfungsbericht in Epheser 5. Und im Hebräischen steht dann ein Wort, das bedeutet, dass Mann und Frau zusammen gelötet werden. Löten war damals die denkbar festeste Verbindung, heute würde man sagen, zusammengeschweißt. Woran kann man erkennen, dass Mann und Frau ganz tief miteinander verbunden sind? Wenn sich ein Paar findet, entsteht da eine sehr, sehr tiefe Verbindung, die wir gar nicht realisieren, die Gott schenkt, die Gott macht. Man kann es an ein paar Dingen erkennen, wie tief die Verbindung ist. An der Sehnsucht nacheinander, wenn man mal eine Zeit lang getrennt ist. Am Glück, wenn man sich wieder sieht. Wenn man tief im Herzen beteiligt ist, an dem es dem anderen ergeht. Auch an starken Emotionen beim Streiten, auch daran kann man es erkennen. An tiefer Trauer beim Problemen, auch daran kann man erkennen, wie tief wir verbunden sind. Auch an gemeinsamen Kindern. Jemand hat mal gesagt, weißt du, manchmal wünsche ich dich auf den Mond und gleichzeitig möchte ich mitfliegen. Und das ist die Problematik, in der man manchmal steht. Ich wünsche dich auf den Mond, aber gleichzeitig möchte ich mitfliegen. Und in der Spannung stehen wir oft. Dieses Wort redet auch von Sexualität, da haben wir gestern einiges dazu gesagt, dieses Einfleischwerden, das findet auch darin seinen Ausdruck. Da haben wir aber ein großes Extra-Thema. Da wollen wir heute nicht so detailliert eingehen, aber das hat der Schöpfer so gewollt, dass zwei zusammenfinden und ein Fleisch werden. Dazu hat er Mann und Frau geschaffen. Und Sexualität in der Ehe ist eine sehr positive Kraft, die Partner zueinander zieht. Und wir leben unsere Sexualität ganz bewusst mit Gott. Das bedeutet, wir beten auch über diesen Bereich. Den klammern wir auch im Gebet nicht aus. Wir wissen, Gott ist auch da dabei. Er hat das erschaffen und er ist auch dort dabei, wenn wir zusammen sind. Und wir leben auch diesen Bereich ganz bewusst mit Gott. Und das ist, denke ich, eine prima Sache.
Ja, in einem Buch, da haben wir was entdeckt, das war für uns richtig einleuchtend. Es hat uns manches erklärt und weil es für uns hilfreich und praktisch war, möchten wir es einfach auch euch weitergeben. Es gibt Konflikte durch die Reihenfolge in unseren Bedürfnissen. Eine Frau und ein Mann, die haben ja unterschiedliche Sehnsüchte und Wünsche an die Partnerschaft, haben wir ja gerade drüber gesprochen. Aber diese Wünsche und diese Sehnsüchte, die haben unterschiedliche Prioritäten. Und also es ist bei der Frau anders wie beim Mann. Und so haben Studien ergeben, dass die Reihenfolge jetzt bei der Frau folgende ist. Also es ist uns ganz bewusst, was jetzt hier kommt, das sind so Durchschnittswerte. Das ist sicher nicht bei allen Frauen und Männern gleich, aber manches dann doch ähnlich. Eine Frau wünscht sich von ihrem Partner an erster Stelle Liebe und Zärtlichkeit. Sie wünscht sich einen Mann, der zärtlich zu ihr ist und der liebevoll zu ihr ist. An zweiter Stelle wünscht sie sich Geborgenheit, jemanden, der sie beschützt bei Gefahr, jemanden, dem sie sich anvertrauen kann. An dritter Stelle wünscht sie sich Kameradschaft. Sie wünscht sich jemanden, der zu ihr hält. Und an vierter Stelle wünscht sich die Frau Heim und Familie. Sie wünscht sich ein schönes Zuhause. Sie möchte sich daheim wohlfühlen. Und sie wünscht sich auch, dass ihr Partner ein guter Vater ist. An fünfter Stelle steht bei der Frau das Ansehen in der Öffentlichkeit. Eine Frau, die möchte sich mit ihrem Mann zeigen können in der Öffentlichkeit, das ist ja wichtig. Manchen Frauen ist es auch wichtig, dass der Mann einen guten Beruf hat. Aber was sie gar nicht möchte, ist, dass der Mann sie bloßstellt, sondern es ist für eine Frau, also mir tut es immer gut, wenn mein Mann mich in der Öffentlichkeit lobt oder wenn er mich lobt. Aber wenn man so bloßgestellt wird, das ist dann schon ganz schlimm. An sechster Stelle wünscht sich die Frau Sexualität. Sie wünscht sich, dass ihr Mann ein einfühlsamer Sexualpartner ist, der ihr Mut macht, auch im Sexualleben.
Der Mann wünscht sich von seiner Partnerin als erstes Kameradschaft, dass sie zu ihm hält, dass er ihr immer vertrauen kann. Als zweites wünscht er sich Sexualität. Aha, da habt ihr es schon. Dass sie Freude an der Sexualität mit ihm hat, dass sie seine Wünsche wohlwollend hört. Also sie muss nicht alles tun, was sie sich wünscht, aber seine Wünsche wohlwollend hören und dann eben offen sagen, was geht und was nicht geht. Das dritte ist Liebe und Zärtlichkeit, dass sie zärtlich ist, dass sie liebevoll zu ihm ist. Dann wünscht er sich ein Heim und Familie, dass sie das zu Hause gemütlich macht, dass sie eine gute, liebevolle Mutter ist. Manche Männer, die sagen, ja, mit der einen Frau kann ich ausgehen, aber die kann ich nicht heiraten, weil das wird keine Mutter. Also er wünscht sich auch eine Frau, die eine gute Mutter ist für seine Kinder. Er wünscht sich als fünftes eine Gehilfin, eine Frau, die ihn unterstützt in seinen Zielen, die hilft, netzt Frauen herzu, die ihn berät, ohne zu diktieren. Das ist schwierig, das erfordert viel Weisheit. Also Beratung ohne zu diktieren. Und das sechste ist Geborgenheit, eine Person, wo er sein müdes Haupt hinlegen kann, wo er auch entspannt sein kann. Ein Mensch, bei dem er sicher ist, der nicht verrät, dass er nachts schnarcht und solche Sachen. Also der auch mal dicht hält bei den Sachen, die nicht so ideal sind in der eigenen Persönlichkeit. Das hilft einem Mann auch. Weil wir Männer mögen es auch nicht, wenn man uns öffentlich bloßstellt. Nochmal, das sind Durchschnittswerte. Das ist nicht bei allen gleich. Lore und ich, wir haben uns diese Liste angeschaut, als wir sie zum ersten Mal gesehen haben. Wir haben uns beide angeschaut, unsere Debattierrunden angeschaut, unsere Wünsche, unsere Vorstellungen. Und dann haben wir ganz erleichtert festgestellt, wir sind ja gar nicht so seltsam, wir sind ein ganz normales Paar. Meine Frau ist eine ganz normale Frau, so eine richtige Vollblutfrau, wie Gott sie erschaffen hat. Und ich bin so ein ganz normaler Mann, ein Mann mit allen Schikanen, den Gott auch so erschaffen hat. Und das kann doch unwahrscheinlich befreien. Oft denkt man ja als Partner, man hätte ein schwieriges Modell vom anderen Geschlecht erwischt. Und da ist es doch eine Befreiung, wenn man feststellt, nee, kein schwieriges Modell, sondern eine ganz normale Frau und ein ganz normaler Mann. Also uns hat das gut getan, als wir das so eingesehen haben. Das Negative wäre, genau wie jeder Mann es sagte, mit allen Frauen komme ich gut zurecht, wirklich mit allen, nur mit einer nicht. Und ausgerechnet die habe ich geheiratet, hat einmal einer gesagt. Der hat es dann anders erlebt. Es ist doch befreiend, wenn wir begreifen, nein, ich habe kein schwieriges Modell erwischt, sondern eine ganz normale Frau. Wir sind ein ganz normales Paar, wie Gott uns in unserer Unterschiedlichkeit geschaffen hat. Und es ist wichtig, dass man lernt, das zu akzeptieren. Am Anfang merken beide diese Unterschiede kaum. Man hat ja Zeit, man ist verliebt, man geht aufeinander zu. Aber mit der Zeit kommt dann in der Ehe Arbeitsbelastung dazu. Man bekommt Kinder, man hat lebhafte Kinder, man hat Stress im Beruf, der Haushalt wächst. Beide Partner sind auch mal müde und beide Partner setzen jetzt Prioritäten. Leben das, was für sie wichtig ist, zuerst und das, was für sie nachrangig ist, kommt eben dann hinterher. Und das führt dann zu Konflikten, das führt dann zu Defiziten, das führt dann zu Streit in manchen Situationen, weil jeder zuerst seine Punkte leben will. Und das Problem ist, Lore wird das noch schildern, noch, nur wenn das Obere bei mir okay ist, bin ich bereit für das, was hinterher kommt. Jeder, diese Prioritätenliste ist also so klar, nur wenn das Oben bei mir klar ist. Lore wird das noch erklären, du kannst weitermachen.
Wiederhole ich jetzt, oder?
Nee,
ja, in dieser Unterschiedlichkeit liegt viel Schönes, viel Spannendes. Ist aber auch oft die Möglichkeit für Missverständnisse und Konflikte. Und der Konflikt, der verschärft sich oft, weil jeder der beiden Partner immer für das Untere erst bereit ist, wenn die Punkte vorher, wenn er die mit seiner Partnerin harmonisch leben kann. Ein Mann ist zum Beispiel,
na? Ist gut so.
Ja, ja, ich wollte hier. Ein Mann ist zum Beispiel ein guter Vater, wenn er erlebt, Kameradschaft, Sexualität und Liebe, wenn er das vorher zufriedenstellend erlebt mit seiner Partnerin, dann fällt es ihm leichter, sagen wir so, fällt es ihm leichter, ein guter Vater zu sein. Und manche Frauen, die meinen halt so ihre Sexualität, die steht ja hier ganz unten, sei ein Problem, aber das liegt oft daran, dass sie einfach diese Punkte, die vorher da sind, dass in diesen Punkten ihr Mann für ihren Mann nicht so wichtig sind und er sie vielleicht vernachlässigt. Und da denkt sie halt, sie hat da ein Problem in der Sexualität. Und wir denken einfach, wenn Partnerschaft gelingen soll, müssen die Männer und Frauen zuerst auf die Bedürfnisse des anderen achten. So einfach darauf achten, was hat mein Partner für Wünsche, für Bedürfnisse.
Damit eine Partnerschaft gelingen, sollten Mann und Frau immer mehr lernen, auf ihre Prioritäten, wie Lore das gesagt hat, des anderen zu achten und zuerst darauf achten, dass er oder sie zufrieden leben kann, wie Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, oder in einer anderen Übersetzung, kümmert euch um die Schwierigkeiten und Probleme des anderen und tragt die Last gemeinsam. Auf diese Weise verwirklicht ihr, was Christus von euch erwartet. So tragen wir die Last des anderen in der Ehe. Wenn jeder zuerst nur auf seines schaut, geht das nie gut. Egoisten können in der Ehe nicht glücklich werden. Das funktioniert nicht. Das hat der Schöpfer nicht so eingerichtet. Und deshalb ist es gut, dass wir da das sehen, dass wir uns im körperlichen und seelischen ergänzen sollen. Mann und Frau sind so gleich, dass sie miteinander leben können, aber sie sind so unterschiedlich, dass sie sich ergänzen sollen, ergänzen müssen. Man sagt ja oft, da hat ein Topf einen Deckel geheiratet oder einer ist die Schraube, der andere ist die Mutter. Und deshalb erleben wir in der Partnerschaft immer Einheit, aber auch Fremdheit. Wir erleben Harmonie, aber auch Spannung. Und deshalb klappt das oft mit diesem blinden Verständnis auf Dauer nicht. Und wir sind dann enttäuscht und unbefriedigt. Und wir müssen lernen, über solche Dinge zu sprechen. Wir müssen lernen, solche Dinge zu sehen, zu erkennen und darüber zu sprechen. Und je mehr ich diese Unterschiede verstehe und sie akzeptiere und Rücksicht nehme und weiß, ich muss gucken, dass meine Frau zufrieden ist. Es hat manchmal ein Beispiel aus der Sexualität, da ist ein Paar beim Vorspiel. Der Mann möchte einen erotischen Abend erleben und plötzlich fängt die Frau an, über die Kinder zu reden und über Verwandtschaft. Und der Mann denkt, ja, die lenkt jetzt ab. Und dann, wenn man aber die Liste kennt, weiß man, nee, die lenkt nicht ab. Die versucht nur in all diesen Punkten auch Einheit mit dem Mann herzustellen. Und das hilft denen in ihrer Sexualität. Und als Mann muss man dann kapieren, wenn das zum Vorspiel dazugehört, okay, warum nicht? Und das sind so Dinge, da hilft es, wenn man das weiß und wenn man damit positiv umgeht, dass man sich um die Prioritäten des Partners kümmern kann, dass man seine Prioritätenliste ernst nimmt und die eigenen Bedürfnisse hintanstellen kann. Und wenn jeder von beiden das tut, kann jeder glücklich und zufrieden in der Partnerschaft leben. So ist das von Gott her im Wesentlichen gedacht. Jetzt haben wir gedacht, wir haben jetzt einen Part gehabt, wir kamen mit ganz neuen Gedanken. Jetzt wollten wir euch Gelegenheit geben, zu diesem Bereich Fragen zu stellen. Vielleicht gehst du zurück auf die Prioritätenliste nochmal. Wenn ihr da Fragen habt oder euch etwas interessiert, dann möchten wir jetzt Gelegenheit geben, vor der Pause noch da kurz darüber zu sprechen. Danach wollen wir eigentlich einen Break machen, eine kurze Pause machen wieder. Und dann kommen wir zu einem über Kommunikation, kommt zu diesem Begriff Kommunikation, Konfliktbewältigung in der Kommunikation. Wer von euch hat diese Liste schon mal gesehen, gekannt? Die kommt in verschiedenen Büchern vor. Wir wissen gar nicht mehr, wo sie zuerst stand. Das ist wie bei allen christlichen Büchern. Einer schreibt vom anderen ab. So in der Art. Wer hat sie schon gekannt? Niemand noch? Gut. Aber sie ist wichtig. Also bei vielen seelsorglichen Gesprächen gehe ich dann mit dem Paar diese Liste durch, weil oft viel Missverständnisse sind in diesen Bereichen und Unverständnis, und vielen Paaren hilft das dann, wenn sie das begreifen, oder auch in Vorträgen haben wir einige schon gesagt, wenn ich das schon vor 10 Jahren gewusst hätte, hätte das manches entspannt in unserer Beziehung. Also wir finden die schon sehr, sehr wichtig, und da sieht man einfach, dass Mann und Frau nicht gleich sind, aber ineinander verzahnt. Wie so eine Kette. Also das ist schon ähnlich und doch wieder anders. Ja, Fragen? Paul?
Also es gibt ja verschiedenste Bücher auch, also die Frauen sind von der Venus, der Mann von Mars oder so, also diese Unterschiedlichkeit. Was mich persönlich so geschockt hat, war mein eigenes Erleben. Ich komme aus einer Großfamilie mit 7 Geschwistern noch aufgewachsen, Eltern,
So. Wir durften noch ein zweites verstehen, was wichtig ist für Konflikte, für die Konfliktbewältigung in der Beziehung, was uns half, Konflikte besser zu bewältigen. Einmal das, was wir zu Anfang gesagt haben, dass man über manche Themen sich klar ist, wie man damit umgeht, dass man auch mit der Unterschiedlichkeit umgehen lernt. Und das nächste war jetzt die Kommunikation. Ich möchte da ein wichtiges Bibelwort voranstellen, Jakobus 3, Vers 14 bis 16. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Wahrheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch, denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Folge von Neid und Aggression im Herzen sind Selbstruhm, sind Lügen, ist Chaos, sagt uns Gottes Wort. Wie es in einer Situation um unser Herz steht, wie es in unserem Herz aussieht, das entscheidet, wie wir Konflikte wahrnehmen. In Konflikten reagieren wir meistens nicht überlegt, sondern wir reagieren meistens reflexartig. Manche Menschen sind im Beruf, im Verein, in der Gemeinde sehr sachlich und ganz ruhige Konfliktbewältiger. Aber in der Ehe ist das auch eine ganz andere Situation. Oder auch zwischen Eltern und Kindern ist das eine ganz andere Situation. Oder manchmal auch zwischen Gemeindegeschwistern, die eng zusammenarbeiten, ist das eine andere Situation. Dort reagieren wir spontan, reflexartig. Unser Herz reagiert dort fast wie von selbst, könnte man sagen. Es reagiert einfach. Ich kenne eine Frau, die hat einen Betrieb gehabt, mit 200 Personen, hat gut darin gearbeitet, hat ihn gut geleitet. Aber in ihrer Ehe kam alles anders. Dort erlitt sie eine Scheidung und sah das als große Niederlage, weil sie eigentlich das konnte. Weil sie wusste, wie man mit Menschen redet, wie man Konflikte löst. Aber da war es anders. Wie erkennen wir unser eigenes Herz? Wie erkennen wir, wie unser Herz Konflikte wahrnimmt? Und wie wir oft im Reflex reagieren? Das zu erkennen ist meistens nicht so einfach. Bei uns selbst erkennen, das ist schwer. Oft tun wir als Partner fast dasselbe. Meine Frau sagt manchmal im Konfliktfall, du machst das doch auch. Und dann denke ich, ja, sie hat recht. Bei ihr bemerke ich das. Bei mir selbst bemerke ich es nicht. Und das ist eine ganz komische Situation. Und wir überlegen manchmal, warum das so ist, warum wir so reagieren, so unterschiedlich reagieren. Negative Konfliktwahrnehmung, wie erkennen wir sie? Zum Beispiel, wenn Gegensätze und Bedrohung betont werden, wenn die Gegensätze immer erhöht werden, ist das ein Zeichen, dass wir Konflikte negativ wahrnehmen. Im Herzen nehmen wir dann den Partner als oder den anderen Menschen als Gegner wahr. Es gibt vielleicht kaum liebevolle Momente zwischen uns mehr, es gibt kaum Nähe, gibt kaum Harmonie. Und in den Gesprächen spiegelt sich dann diese Grundstimmung wieder. Persönliche Unterschiede werden zu großen Problemen gemacht. Unterschiedliche Meinungen werden immer vorangestellt, werden immer groß gemacht und unterschiedliche Vorgehensweisen werden mit Unverständnis beantwortet. In Gedanken und Worten könnte das etwas so klingen. Immer geht es nur um dich und um deine Ziele. Und ich muss hier aufpassen, dass ich nicht unter die Räder komme. Und das ist mir schon öfter passiert, weil ich nicht wachsam war. Aber diesmal passe ich auf. Nein, diesmal ziehe ich nicht wieder den Kürzeren. Kleiner Scherz, zu diesen Bereichen gibt es viele Scherze. Daran merkt er, dass das also sehr verbreitet ist. Eine Ehefrau sagt zu ihrem Mann, jetzt sind wir doch 25 Jahre verheiratet, da könnten wir doch schön Silberhochzeit miteinander feiern. Sagt der Mann, lass uns noch 5 Jahre warten und dann feiern wir den 30-jährigen Krieg. Das sind so die Art Ehescherze, wie sie heute erzählt werden. Daran merkt man, wie groß die Not ist an solchen Scherzen. Da wird ein Witz daraus gemacht, aber eigentlich ist es eine Not in den Menschen. Wenn Gegensätze und Bedrohung betont werden, ist es ein Zeichen von negativer Konfliktwahrnehmung. Es herrscht eine negative Grundstimmung in der Beziehung. Es gibt wenig liebevolle Stunden, kaum Nähe und Harmonie.
Ja, wenn jeder nur seinen eigenen Vorteil sieht oder sucht, dann ist es auch ein Zeichen von negativer Konfliktwahrnehmung. In der eigenen Partnerschaft, da gibt es ja verschiedene Vorlieben, verschiedene Bedürfnisse, Hobbys, Prioritäten. Aber oft sind ja so die Mittel und Möglichkeiten begrenzt. Es sind nicht alle Wünsche auch sofort erfüllbar. Etliche Gespräche kreisen dann immer wieder um die Frage, was hat jetzt nun Priorität? Was ist jetzt wirklich wichtig? Und jeder betont dann immer selbst, was ihm wichtig ist und versucht, das herunterzuspielen, was dem anderen wichtig ist oder was der andere möchte. In Worten oder Gedanken könnte das so klingen. Sie sagt, war dieser PC jetzt wirklich nötig? Es gibt so viel wichtigere Dinge, die wir uns anschaffen können. Und was muss ich jetzt dafür alles zurückstellen? Oder er sagt, das ist aber nicht billig, das Kleid. Ist es wirklich nötig? Am Haus müsste auch einiges gemacht werden. Ein Freund sagte mal, du wolltest doch mit deiner Frau über Sparsamkeit reden. Ja, das habe ich auch gemacht, sagt er. Na, fragt der Freund, und wie ist es ausgegangen? Ich fahre jetzt mit dem Bus zur Arbeit. Wenn jeder nur seinen eigenen Vorteil sucht, dann ist es ein Zeichen negativer Konfliktwahrnehmung. Was der andere möchte, das wird heruntergespielt, und was ich möchte, das ist wichtig.
Auch massiver Machtkampf, Konfliktausweitung sind Zeichen negativer Konfliktwahrnehmung. In manchen Konflikten kommt man als Partner, kommt man als Mitmensch, kommt man auch als Gemeindeglied nicht weiter. Jeder hat seine Argumente schon wiederholt gesagt, aber hat den anderen nicht überzeugt. Aber einfach aufgeben kommt nicht in Frage, denkt er, und deshalb sucht er nach neuen Argumenten. Und der Konflikt wird dann auf andere Gebiete ausgedehnt, auf alle Ungerechtigkeiten, auf alle Verfehlungen der Vergangenheit. Und es wird alles vorgeholt, was in diesem Streit möglicherweise hilft. In Worten und Gedanken könnte das möglicherweise so klingen. Was? Ich bin schuld? Ich will dir mal sagen, was du alles falsch gemacht hast. Also ihr merkt, ich kann das schon so. Und das war nicht das erste Mal. Du machst das ja immer so. Und ich habe dir das schon so oft gesagt und du hörst nicht zu. Das war neulich so, das war vorige Woche so. Schon seit Jahren geht das so. Sollen wir den Witz wirklich erzählen? Das ist ein bisschen hart, aber stellt euch drauf, bleibt auf den Stühlen sitzen. Ja.
Ein Mann und eine Frau, die streiten recht heftig und sehr verbissen. Da sagt der Mann, ich kann nicht verstehen, dass Gott, der Schöpfer, jemanden so schön, aber gleichzeitig auch so dumm machen konnte. Die Frau sagt, das kann ich dir schon erklären. Er hat mich so schön gemacht, damit du mich heiratest. Und er hat mich so dumm gemacht, dass ich mich auf dich einlasse. Und so sind wir zusammengekommen.
Es gibt wirklich viele Scherze in dem Bereich. Massiver Machtkampf und Konfliktausweitung sind ein Zeichen negativer Konfliktwahrnehmung. Und da wird der Konflikt auf alle Gebiete ausgedehnt, die möglich sind, auf alle Ungerechtigkeiten, Verfehlungen der Vergangenheit. Auch massive Lautstärke, sich nicht ausreden lassen, ist ein Zeichen negativer Konfliktwahrnehmung. Auch das erleben wir in Partnerschaften, in Beziehungen. In unseren Beziehungen spielen Emotionen eine wichtige Rolle. Und was wir uns wünschen, sind positive Emotionen. Aber im Konfliktfall kann sich das umkehren, da können unsere Emotionen negativ werden. Und dann wird es immer lauter, wird es hektischer, es ist schwer zuzuhören, sachlich zu bleiben. Jeder möchte beim anderen emotional durchdringen, wirklich durchdringen. Und deshalb wird er so laut. In Gedanken könnte das so klingen, nein, es war nicht so, du siehst alles ganz falsch. Jetzt sage ich das mal und hör, lass mich mal ausreden und hör bitte zu, man kommt ja hier gar nicht zu Wort. Ein Ehemann wird mal gefragt, wieder ein kleiner Scherz, wie läuft es in eurer Ehe? Oh, ganz okay so. Zuerst habe ich geredet, meine Frau hat zugehört. Dann hat meine Frau geredet und ich habe zugehört. Neuerdings reden wir beide gleichzeitig. Ja, und wer hört zu? Na, die Nachbarn. Die Nachbarn. Massive Lautstärke, sich nicht ausreden lassen, sind auch solche Zeichen einer negativen Konfliktwahrnehmung. Und dann wird es immer lauter und hektischer und es fällt schwer zuzuhören und sachlich zu bleiben. Jeder möchte beim anderen emotional durchdringen. Und das hat diese Lautstärke.
Oder gemeinsame Kompromisse als Niederlagen ansehen. Das ist auch so ein Zeichen negativer Konfliktwahrnehmung. Nicht immer sind ja die Partner der gleichen Meinung. Und darum ist es öfters notwendig, dass wir einfach auch einen Kompromiss suchen und finden müssen. Solange die Beziehung als positiv empfunden wird, da sind die Menschen oft bereit, auch Kompromisse einzugehen. Einfach auch um ihrer guten und positiven Beziehung willen. Aber wenn dann die Beziehung problematisch wird oder Kompromisse als ungerecht erlebt werden, dann kann die Bereitschaft zu Kompromissen zu Ende gehen. Und die Kompromisse, die werden dann so als Niederlage erlebt. In Gedanken und Worten könnte das dann so klingen. Ständig soll ich nachgeben und verzichten. Einfach damit mein Partner immer das bekommt, was er möchte. Er hat sich jetzt schon wieder den leichteren Teil ausgesucht. Und ich kann mich mal wieder abstrampeln. Ein Ehepaar, wieder ein Scherz, das sich schwer tut in der Konfliktbewältigung. Die streiten sehr oft und sehr intensiv und jetzt sitzen sie beim Versöhnungsessen im Restaurant und dann passiert dem Kellner ein Missgeschick. Teller und Besteck krachen auf den Fußboden. Der Mann ist gerührt und sagt, hör mal Frau, Sie spielen unser Lied. Gemeinsame Kompromisse als Niederlage ansehen, das ist ein Zeichen negativer Konfliktwahrnehmung. Wenn die Bereitschaft zu Kompromissen schwindet, wird jeder Kompromiss dann auch als Niederlage erlebt.
Es gibt viele Scherze über negative Konfliktbewältigung in der Ehe und diese Scherze zeigen uns, dass die Probleme sehr verbreitet sind. Dass sie also viele Ehepaare betreffen.
Du hast einen Zwischenspruch.
25, wo ist das? Stimmt, da bist du noch vor. Ne? Du hast noch einen Teil, danke.
Entschuldigung. Ja, kämpferische oder irreführende Kommunikation ist auch ein Zeichen einer negativen Konfliktwahrnehmung. Beide, die meiden den Sprechkontakt, die informieren auch recht zurückhaltend, weil sie mit ihren Gesprächen negative Erfahrungen gemacht haben. Und sie haben erlebt, dass ihre Konflikte durch das Reden immer extremer und schwieriger geworden sind. Sie kämpften beide verbissen um ihr eigenes Recht. Jeder kämpft für sich um sein Recht und sie kamen mit ihren Problemen nicht weiter. Bis dann einer der Partner resigniert aufgibt, einfach weil er keinen Sinn mehr darin sieht, so weiterzureden. Und in Gedanken und Worten könnte das so klingen, ich möchte jetzt nicht schon wieder darüber reden. Wenn ich jetzt was sage, ich sage jetzt gar nichts mehr. Wenn ich jetzt was sage, es wird eh doch alles verdreht. Oder wenn ich jetzt was sage, dann macht er schon wieder ein Drama draus. Ich bin jetzt einfach still. Ein Ehepaar, das sich nicht mehr viel zu sagen hat. Der Mann legt der Frau abends einen Zettel hin, auf dem Zettel steht, bitte 7 Uhr wecken. Um 9 Uhr wacht er auf und wundert sich. Dann findet er einen Zettel auf seinem Nachttisch liegen. Es ist 7 Uhr, bitte aufstehen. Kämpferische, irreführende Kommunikation ist wirklich ein Zeichen negativer Konfliktwahrnehmung, weil einfach jeder verbissen um sein Recht kämpft und nun kaum einen Sinn im Weiterreden sieht.
Das mit den Scherzen habe ich ja schon gesagt. Wenn wir Scherze darüber hören, können wir lachen, aber wenn wir das erleben, dann leiden wir. Dann leiden wir sehr. sehr stark und wir haben immer wieder das Leiden ein bisschen abgemildert durch einen kleinen Scherz. Das war unsere, das, was wir euch gönnen wollten, weil es einfach so vieles gibt, weil wir vieles gelesen haben da schon. Etliche Ehepaare trennen sich dann, wenn sie mit ihren Konflikten nicht zurechtkommen, weil sie keinen Ausweg finden, weil die Konflikte immer negativer werden, immer intensiver werden. Und wenn wir Ehekonflikte negativ wahrnehmen, wird die Bewältigung schwierig bis unmöglich. Im Laufe unserer Ehe ist es uns klar geworden, dass jeder Partner nachdenken muss, wie er mit Konflikten umgeht. Dass es gar nichts bringt, wenn ich meiner Frau sage, du machst das so, machst das falsch und sie mir das sagt. Das führt nicht weiter. Jeder muss für sich selbst nachdenken, wie gehe ich damit um? Wie lebe ich Konflikten? Wie reagiere ich? Wie steht es um mein Herz, wenn Konflikte entstehen? Und was kann ich dafür tun, dass Konflikte besser bewältigt werden können? Positive Lösungen gefunden werden können? Was sind die Folgen negativer Konfliktwahrnehmung? Die Konflikte werden gepflegt und betont, werden vertieft, nicht gelöst. Konflikte eskalieren, werden zu Explosionsstoff. Konflikte machen müde, entmutigen, führen zu Trennung.
Ja, wir wollten es beide lernen, auf unsere Konfliktwahrnehmung zu achten. Wir wollten einfach lernen, auch auf unser Herz zu achten, auf unser Herz zu hören, damit die Konflikte uns nicht mehr und mehr trennen und wir eine Chance haben, einen gemeinsamen Weg zu finden. Die Bibel zeigte uns, es gibt nicht nur diesen zerstörerischen Weg, Ehekonflikte wahrzunehmen und sie auch negativ lösen zu wollen, sondern sie zeigte uns einen besseren Weg, einen guten Weg. Auch von diesem Weg lesen wir bei Jakobus. Jakobus 3, die Verse 17 und 18. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Es gibt eine Weisheit von oben, von Gott. Eine Weisheit, die Konflikte anders wahrnimmt und die Konflikte auch anders wertet. Das eigene Herz, das eigene Herz dafür öffnet für den anderen. Und die wirklich friedliche und für alle faire Lösungen will und sucht. Die Weisheit, die ruhig zuhört und klar und aufrichtig antwortet. Und über diesen Weg zu einer glücklichen Ehe, da haben wir keine lustigen Anekdoten gefunden. Die gab es nicht, also wir haben sie nicht gefunden. Aber wir haben eine harmonische und positive Partnerschaft gefunden. Und die tiefe Freude und Gewissheit, dass wir uns lieben und dass wir zusammengehören.
Auch jetzt wollen wir sagen, dieses Schwerpunkt, wir reden jetzt über Schwerpunkt Ehe, aber auch das, was wir jetzt sagen, über positive Konfliktwahrnehmung, positive Konfliktbewältigung, gilt für alle Herzensbeziehungen, also mit den Kindern, mit den Enkeln, in der Gemeinde, mit Arbeitskollegen. Ich denke, das, was wir jetzt sagen, ist für alle Beziehungen wichtig. Das erste ist eine überlegte, positive Kommunikation. Ist eine Reaktion, die uns in unserer Ehe in Konflikten hilft. Wenn ich zum Beispiel meine Frau zurückhaltend formuliert, wenn ich merke, sie wählt ihre Worte sorgfältig, wenn ich spüre, sie will mich nicht verletzen, wenn ich erkenne, sie möchte diesen Konflikt fair klären und das gelingt uns nicht immer sofort, aber wenn es gelingt, ist es gut und ist es wunderbar. Und wenn es gelingt, je öfter es gelingt, desto mehr verlieren wir in der Partnerschaft auch die Angst vor Konflikten, denn mit einer Partnerin, wo ich Konflikte lösen kann, brauche ich Konflikte nicht zu fürchten. Wir können sie angehen und können Lösungen finden. Ich habe mir auch überlegt, woran erkenne ich, dass ich mit meiner Partnerin positiv reden möchte? Wie kann ich das machen? Und ich habe gemerkt, ich muss auf meinen Tonfall achten, ich muss auf meine Wortwahl achten und ich muss darauf achten, dass ich mich nie über die Partnerin stelle, sondern unter sie. Eine Situation, eine praktische, ich sage etwas und das ist so meine Art, spontan, unüberlegt, passiert mir immer wieder. Meine Frau fühlt sich unverstanden, reagiert entsprechend. Und nun ist die Frage, ob ich dann innehalten kann und beten kann. Und wenn ich dann im Gebet über meine Wortwahl nachdenken kann, über meinen Tonfall, und auch darüber habe ich sie jetzt herabgewürdigt, oder was habe ich getan? Wisst ihr, ich habe die Erfahrung gemacht, in solchen Situationen ist der Teufel oft schneller. Und wir müssen dann lernen, innezuhalten und zu Gott zu gehen und zu beten, um Weisheit von oben zu bitten und mich dann zu entschuldigen und dann neu formulieren, sodass meine Frau sich verstanden und gewürdigt fühlt. Das ist etwas, an dem ich übe. Aber das schaffe ich ganz oft erst im zweiten Anlauf. Das gelingt mir nicht immer so spontan. Aber ich finde es toll, wenn meine Frau so einen zweiten Anlauf, so eine zweite Chance dann mitmacht mit mir und sagt, okay, gut, dass du nochmal nachgedacht hast. Und so wie du es jetzt bringst, ist es in Ordnung. Eine überlegte, positive Kommunikation ist eine Reaktion, die in unserer Ehe in Konflikten hilft.
Auch das Anerkennen der gemeinsamen Interessen, das ist auch eine Reaktion, die unserer Ehe in Konflikten hilft. Wenn sich zum Beispiel mein Mann in Konflikten dafür interessiert, was ich denke, was ich wünsche oder was ich tun möchte, und wenn wir dann auch darüber reden, wo wir es übereinstimmen, wo wir ähnlich denken, wo wir uns Ähnliches wünschen, ja, woran erkenne ich, dass ich mit meinem Partner gemeinsame Interessen umsetzen möchte? Woran erkenne ich das denn? Ich erkenne es daran, an meinem Interesse, an den Vorstellungen meines Partners, wenn ich mir einfach auch selber überlege, ja, was stellt er sich da in dieser Situation vor? Oder an meiner Bereitschaft, dass wir unsere Vorstellungen erstens mal sagen und auch versuchen auch zu vereinen. Ein gemeinsames Interesse bei uns zum Beispiel sind unsere Kinder. Und es war uns immer wichtig und auch ein gemeinsames Interesse, dass unsere Kinder wirklich ein positives und gesegnetes Leben führen können. Unsere Vorstellung, wie das jetzt am besten geschieht, das kann sich ja zwischen Vater und Mutter unterscheiden. Ich spüre den Impuls dann als Frau oft, so meine Vorstellung durchzusetzen. Kann ich dann innehalten? Kann ich dann beten und darüber sprechen? Wie sich unsere Vorstellungen ergänzen und was mein Mann jetzt in dieser Situation, gerade in der Erziehung, dazu beitragen kann? Kann ich wirklich das überlegen, wie wir dann auch zu einem gemeinsamen Ziel kommen? Das Anerkennen gemeinsamer Interessen ist eine Reaktion, die unserer Ehe bei möglichen Konflikten hilft. Und wir freuen uns dann immer, wenn wir das so erleben, dass wir als Paar zusammen sind, immer noch. Also wir sagen immer, ohne Gott wären wir wahrscheinlich kein Ehepaar mehr, sagen wir ganz ehrlich. Und wir sind so dankbar, dass Gott uns zusammengestellt hat und so dankbar, dass wir einander haben dürfen.
Verständnis für das Interesse des Partners ist eine Reaktion, die die Harmonie in unserer Ehe fördert. Ich habe Vorlieben, die mir wichtig sind. Meine Frau würde manches von dem, was ich tue, nie einfallen. Aber manchmal redet sie mit mir darüber und fragt mich, wie sie mich unterstützen kann. Und da spüre ich, dass sie sich wünscht, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden bin. Woran kann ich erkennen, dass ich Interesse an meinem Partner habe und dass ich die Interessen meines Partners verstehe? Wenn ich aufmerksam nach ihren Interessen frage, wir Männer machen das manchmal scherzhaft, meine Frau näht gerne, macht gerne Handarbeiten und so alle paar Jahre frage ich, ob ich das auch lernen sollte. Sie sagt immer, brauchst du nicht, aber es freut sie dann, wenn ich mit ihr dann rede darüber, welche Farbe da passt und wie sie das machen könnte und wie das aussehen könnte. Also wenn ich dann einfach mit ihr darüber spreche, das freut sie. Und wenn ich ihre Interesse lobe, wir haben jetzt ein Bild, sind wir unterwegs gewesen mit dem Enkelkind und da sitzt die Enkelin und die Oma und beide häkeln. Und das musste ich fotografieren, das findet man heute im Zug selten, so ein Bild. Meistens haben sie also irgendwo zwei Frauen, die häkeln im Zug. Fand ich so süß. Und da merkt man, wie wichtig solche Interessen sind auch und wie sie auch in die nächste Generation weitergehen. Aber ich verhalte mich nicht immer so. Manchmal habe ich ihre Interessen nicht gesehen, sondern gedankenlos bin ich damit umgegangen oder mit Unverständnis habe ich reagiert. Und auch da ist es oft wichtig, dass ich innehalte und beten kann und über meine Gedankenlosigkeit nachdenken kann. Und mich dann wieder meiner Frau und ihren Interessen zuwenden kann, sodass sie es sich verstanden und gewürdigt fühlt. Verständnis für die Interessen des Partners ist eine Reaktion, die immer Harmonie in unserer Ehe fördert. Und es ist bei den Enkeln wichtig. Ich habe vor kurzem mit einem jungen Mann geredet in der Gemeinde über sein Praktikum. Und er war so angetan, dass sich so ein Opa wie ich, den er gar nicht kennt, über sein Praktikum interessiert. Und da etwas wissen möchte, warum er das tut und was er mal vorhat und solche Dinge. War schön. Und es war zu erkennen. Und auch mit den Enkeln ist es wichtig, dass ich sage, welche Interessen haben sie und das ernst nehmen. In der Gemeinde ist es wichtig, in allen Beziehungen ist es wichtig, dass ich die anderen auch mal nach ihren Interessen frage, auch wenn das nicht unbedingt meine sind, sondern wenn ich einfach Interesse an ihrem Leben zeige.
Das Suchen nach gemeinsamen Lösungen, das ist eine positive Reaktion, die die Ehe und auch die Familie weiterbringt. Lösungen, die für alle fair sind, die sind nicht immer leicht zu finden. Aber wenn dann mein Partner mich fragt, welche Lösung für mich okay ist, wenn ich dann spüre, er sucht die Einheit mit mir, oder er sucht sie, dann weiß ich, es geht jetzt nicht um Vor- oder Nachteil, sondern es geht um eine Lösung und eine Lösung, die gut für uns und unsere Familie ist. Und es hilft mir dann oft auch so ohne inneren Groll, dann auch mit Lösungen, die ich jetzt ja, vielleicht nicht, die ich vielleicht jetzt vielleicht anders gesehen hätte, aber das hilft mir dann einfach, wenn ich dann sehe, dass das für alle das Beste ist. Und es hilft mir dann auch, in der nächsten Konfliktsituation einfach auch entspannter zu sein. Woran erkenne ich, dass ich eine gemeinsame Lösung mit meinem Partner, mit den anderen suche? Wenn ich die Vorschläge der anderen höre und sie verstehe? Oder auch wenn ich meine Vorschläge aufrichtig äußere und wenn ich mithelfe, auch gemeinsame Lösungen zu finden? Wir brauchen gemeinsame Lösungen in unserem Leben, zum Beispiel bei der Verteilung von Aufgaben und Verantwortungen. In der Familie gibt es ja viele Aufgaben, es gibt auch viel Verantwortung und das kann beide sehr ermüdend und kann auch Unfrieden stiften. Und ich frage mich dann oft, ob ich dann doch nicht benachteiligt bin. Kann ich dann innehalten? Kann ich beten und darüber dann auch sprechen? Wie wir unsere Aufgaben besser verteilen können, einfach um unsere Ehe und Familie gemeinsam weiterzubringen. Die Suche nach gemeinsamen Lösungen ist eine positive Reaktion, die eine Ehe und Familie weiterbringt.
Auch die Bereitschaft zu fairen Kompromissen ist eine wichtige Reaktion, die eine Ehe und Familie befrieden kann, die Zufriedenheit und zu einem guten Miteinander führt. Eheleute haben ja unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Wünsche, Steckenpferde, der eine ist eher musisch, der andere eher sportlich, der eine wünscht sich Technik, der andere eher Beziehungen. Und diese Unterschiede können zu Unfrieden führen, zu Missverständnissen, Streitigkeiten. Wichtig ist dann, eine Partnerschaft zu leben, die faire Kompromisse sucht und finden wird. Woran erkenne ich, dass ich bereit bin, faire Kompromisse mit meinem Partner zu finden? Beispiel, einer wünscht sich Urlaub in den Bergen, der andere fährt lieber ans Meer. Zuerst scheint da ein Kompromiss eher schwierig. Wie gut ist es, wenn wir dann gemeinsam beten können und nachdenken können, um einen fairen Kompromiss beten, damit wir miteinander einen schönen Urlaub erleben dürfen. Die Bereitschaft zu fairen Kompromissen ist eine Reaktion, die eine Ehe und Familie befrieden kann. Mich lässt dann das die Liebe spüren, aller meiner Partnerin und auch aller anderen Menschen. Solche fairen Kompromisse sind auch in der Gemeinde wichtig, wenn zum Beispiel eine Gemeinde Gemeindefreizeit hat oder mit unseren Gemeindeveranstaltungen, kommt da jeder vor? Sind wir fähig zu einer Veranstaltung, wo jede Generation vorkommt? Und wo jede Generation ein Stück weit sagen kann, das ist meine Veranstaltung, da bin ich mit dabei. Faire Kompromisse sind also wichtig in allen Lebenssituationen. Es gibt eine Weisheit von oben, von Gott, sagt die Bibel, die Konflikte anders wahrnehmen kann, anders werden kann, die das eigene Herz öffnen kann für den anderen. Eine Weisheit, die friedlich ist für alle Partner, für die Familie, für die Gemeinde, die faire Lösungen will und sucht. Eine Weisheit, die ruhig zuhören kann, aufrichtig antworten kann, die liebevoll bleiben kann und die positive Wege sucht und findet. Und auf diesem Weg will Gott jedes Ehepaar führen, eine harmonische, positive Partnerschaft schenken, eine Gewissheit, dass wir in Liebe zusammengehören. Unser Wunsch ist ja, dass das geschieht. Wir sehnen uns danach in unseren Gedanken, Worten und Taten, aber oft sind wir gedankenlos, sind müde, sind unwillig und dann vergessen wir diese Weisheit von oben. Das passiert auch Christen. Christen leben diese Weisheit von oben auch nicht automatisch. Öfter müssen wir darum innehalten. Dieses Innehalten ist wichtig. Ruhig werden, still werden, beten, uns neu besinnen und erneut miteinander reden und aufeinander zugehen. Wir werden heute Nachmittag über Vergebung reden, ist auch ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Damit die Weisheit von oben dann auch in unserer Ehe, Familie und Gemeinde Praxis werden kann, Raum gewinnt, Verständnis fördert und hervorbringt zwischen den Partnern, zwischen den Menschen. Und wir sind der Überzeugung, Gott will uns diese Weisheit von oben schenken. Wenn wir uns von ihm führen lassen, wenn wir uns von ihm sagen lassen und wenn wir bereit sind, unser Herz offen vor ihm zu legen.
Ja, dass wir jetzt, Matthias und ich, jetzt um diese Dinge wissen, das bedeutet nicht, dass wir sie immer umsetzen und konsequent umsetzen. Also wir tappen noch viel zu oft immer wieder in die alten Fallen. Aber wir erkannten immer mehr, was falsch läuft. Und etliches begann sich zu ändern, das war langsam, unausgesprochen, leise, fast unbemerkt und irgendwann haben wir gedacht, ach, das war jetzt ja, positiv. Ne? Also das war kein einfacher Prozess und wir sind da wahrscheinlich, solange wir hier auf der Erde leben, zusammen noch drinnen. Aber das läuft einfach, weil jeder Verkehrtes bei sich auch bemerkt hat und einfach begann, das bei sich zu ändern, wo er sich in den Konfliktsituationen falsch verhalten hat. Wenn man sich das so, also wenn man da also wirklich auch nach sich guckt, wie habe ich mich verhalten, da kann ich dann auch was tun. Wir lesen Sprüche 24, Vers 3. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Einsicht wird es fest gegründet. Weisheit hat das Ziel, das Wohl aller im Blick. Und die Einsicht ist der erste und der wichtigste Schritt bei sich selbst. Einfach um die Dinge zum Wohl seiner Ehe zu verändern und auch umzusetzen. Diese Einsicht, die erhalte ich, wenn ich ganz genau hinschaue. Wenn ich ganz bewusst zu meinem Partner hinschaue und verstehen möchte. Wenn ich verstehen will, was ihn betrübt, was ihn verletzt. Wenn ich verstehe, was ihn ärgert, was ihn freut. Und wenn ich verstehe, wovor er sich fürchtet und was ihm gut tut, wenn ich das verstehe. Wenn ich dann einsehe, sein Verhalten hat auch mit mir zu tun. Das hat auch mit meinem Verhalten zu tun, wie ich in Konfliktsituationen eben bin. Mit meiner Art, wie ich jetzt Konflikte sehe und angehe. Wenn ich das dann ganz konkret erkenne, wo ich meine Schwächen habe, und aber auch weiß, wie ich reagieren sollte und auch reagieren kann, dann hilft mir das mit der Zeit, einsichtiger und auch weiser zu werden.
Mir war es in unserer Beziehung immer wichtig, Konflikte anzusprechen, weil ich mir gesagt habe, oft habe ich es angesprochen. Ich habe viele Paare erlebt, viele Familien, mal in Gesprächen, Paare, recht offen, je älter ich werde, desto offener seid ihr noch ein Liebespaar. Kein Gespräch mehr möglich ist, dass sie nicht Konflikte aus. Der ganze Glaube hier auf dieser Welt, dann wäre ich lieber gleich zum Herrn gegangen. Und ich habe mir das auch herausgenommen dann und darum habe ich über Ehekonflikte immer lieber gesprochen. Nicht immer fanden wir schnell einen gemeinsamen Weg. Wir haben viel gelernt, wir hatten viel zu lernen, wir mussten lernen, umzugehen mit Konflikten. Aber wir sind Gott jeden Tag dankbar, dass er uns beiden seine Geduld und seine Liebe schenkt, dass wir das miteinander lernen dürfen. Das ist so ein Vorrecht, dass man das miteinander lernen darf und dass man darin wächst, auch in seiner Beziehung. Und uns ist es wichtig, Mut zu machen, Konflikte als etwas zu betrachten, was zu einer Ehe dazugehört. Eine Ehe wird nie eine konfliktfreie Zone sein. Und das wird unser Eheleben begleiten. Aber jeder Konflikt, den wir gemeinsam positiv lösen, wird auch die Liebe zueinander bewusster und reifer werden lassen. Und wird auch die Beziehungen, die wir leben, in Freundschaft, in der Familie, vertiefen. Und das ist für uns ein ganz wichtiges Geschenk.
Ja, es gibt wertvolle Hilfen für die Ehe, im Hürdenlauf der Ehe. Das sind jetzt einfach positive gemeinsame Zeiten und Erfahrungen. Einfach Erfahrungen, die wir erleben und die uns dann einfach motivieren können, Kraft und Zeit zu investieren, um unsere Konflikte auch aufzuarbeiten. Das ist einfach, der erste Punkt wäre hier, oder ist hier, Zeit für gemeinsame Entspannung einplanen. Wenn wir jetzt ein Paar sind, dass wir uns wirklich Zeit auch füreinander nehmen. Das kann ist bei jedem Paar anders. Bei dem einen Paar ist der tägliche Austausch wichtig, ein anderes Paar macht jeden Tag einen Spaziergang und redet dann, hat da dann seinen Ausgang. Oder wir haben einen gemeinsamen Sport oder ein gemeinsames Hobby, einfach, dass wir Zeiten für gemeinsame Entspannung einplanen in unserem Leben, in unserem Eheleben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Hilfe. Und das zweite Hilfe, das romantische Feuer am Brennen erhalten. Ja, dass wir öfters auch dem Partner ein Liebeszeichen geben, ein kleines Geschenk oder ein anderes Liebeszeichen. Und dass wir das auch würdigen, wenn das mein Partner tut, dass wir ja, das schätzen. Oder wenn wir unterwegs sind, ein romantischer Hinweis, oh guck mal, wie toll der Sonnenuntergang. Und dass wir einfach, ja, einfach romantische Momente auch miteinander erleben.
Ihr jungen Leute, je älter man wird, desto wichtiger wird die Romantik. Also ganz ehrlich, immer wichtiger.
Ja, die dritte Hilfe, die körperliche Beziehung vertiefen. Am Anfang, wenn man jung ist, macht man das ja, jung verliebt, dann macht man das ja automatisch. Aber das war einfach dranbleiben, den anderen berühren, liebkosen, in Alltagssituationen auch. Und dass wir auch über diese körperlichen Bedürfnisse, die wir haben, austauschen. Die vierte Hilfe, das Wertgefühl des Partners verstärken. Ja, dass wir einfach Gutes nicht für selbstverständlich nehmen, also Gutes, was er mir tut, sondern dass wir ihn einfach wirklich auch dafür loben. Und dass wir Dankbarkeit für unsere Ehe zum Ausdruck bringen, auch Gott gegenüber, dass wir wirklich dankbar sind füreinander. Und dass wir einfach auch die Anstrengungen, die mein Partner für die Familie tut, dass wir die würdigen, dass wir das auch sagen. Und wir möchten, dass das jetzt hier nicht nur Erinnerungen sind, die wir wahrscheinlich alle auch mal getan haben, sondern wir möchten, dass es vieles davon auch in der Gegenwart immer wieder gibt. Ja, und dadurch wird auch unsere Freude auf eine gemeinsame Zukunft gestärkt, wenn wir einfach das auch immer wieder erleben und machen. Auf Zeiten gemeinsamer Entspannung, Nähe und Wertschätzung. Und diese wertvollen Hilfe, die stärken auch unsere Motivation, in Konfliktsituationen Kraft, Zeit und auch Nerven zu investieren.
Zuletzt eine persönliche Erfahrung. Eine ganz wichtige Hilfe für Konfliktbewältigung ist das gemeinsame Gebet. Eine wichtige Hilfe im Hürdenlauf der Ehe, auch im Hürdenlauf von Beziehungen. Wir reisen ja rum, Da steht ja viel herum und kommen mit Geschwister zusammen. Wenn ich dann höre, wie ein Bruder, wie eine Schwester mit seinem Vater im Himmel redet, wisst ihr, dann wird mir so bewusst, ich habe ein Kind Gottes vor mir. Das wird uns nie bewusster, wie wenn wir mit unserem Vater reden, wenn wir mit Gott reden. Und wenn ich da zuhöre, wie redet dieser Mensch mit seinem Vater im Himmel? Welches vertraute Verhältnis hat er? Und da kann ich mich daran freuen. Und die Bibel lehrt mich in 1. Petrus 3, Vers 7, ich habe es gestern schon mal gelesen, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau zusammenleben und ihr Ehre erweisen, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Die Bibel sagt uns Männern, achtet darauf, dass in eurer Partnerschaft gebetet wird. Achtet darauf, dass euer gemeinsames Gebet nicht verhindert wird. Und wir haben auch länger unsere Not damit gehabt und ich dachte immer, das liegt an beiden. Bis ich begriffen habe, nee, das ist meine Verantwortung als Mann, dass das stattfindet. Und dieser Gedanke, jetzt können doch Sie auch mal, nee, das ist meine Verantwortung, dass das stattfindet. Und wir haben damit unwahrscheinlich gute Erfahrungen gemacht als Paar und als Familie. Und dieses gemeinsame Beten ist eine ganz wichtige Hilfe auch bei der Konfliktbewältigung. Wir haben dadurch keine konfliktfreie Zone. Unsere Ehe wurde keine konfliktfreie Zone. Wir sind am Debattieren, wir sind am Ringen um manches Problem. Aber unser Streiten ist ein Stück anders geworden. Rücksichtsvoller, sinnvoller, auch humorvoller. Vieles, worüber wir uns früher aufgeregt haben, können wir heute wirklich von ganzem Herzen lachen. Miteinander lachen. Und das ist auch schön. Gemeinsames Gebet hat das Verständnis füreinander vertieft. Wenn ich mit meiner Frau bete und ihr zuhöre, dann höre ich, was ihr wichtig ist, was sie ihrem Vater im Himmel sagt, was sie ihm über unsere Kinder sagt, was sie ihm über die Geschwister in der Gemeinde sagt, was für sie bedeutet. Ich höre auch, was sie sich wünscht und was sie fürchtet. Und wenn ich das jeden Tag höre, vergesse ich das auch nicht und begreife mehr und mehr, was meiner Frau wichtig ist. Manches Anliegen kommt dann selten vor, anderes öfter, aber jedes Anliegen, das ich mitbekomme, wenn wir gemeinsam beten, ist ein Blick in das Herz meiner Frau. Dass mir dieser Blick hilft mir verstehen, hilft mir, dass ich das nicht vergesse, was ihr wichtig ist. Und diese Zeit hat unsere gemeinsame Einheit vertieft. Für manche Dinge danken und bitten wir beide, weil es uns beiden wichtig ist, am einen Tag die Lore, am anderen Tag vielleicht ich. Und wir erkennen daran, wir haben gemeinsame Anliegen, Dinge, die uns gemeinsam wichtig sind, die uns beiden am Herzen liegen. Und wir erleben so die Einheit als Paar, unsere Gemeinsamkeit, unsere Verbundenheit. Gemeinsames Gebet hat auch unseren Glauben, unser Vertrauen vertieft. Glaube, Vertrauen, das fällt uns ja nicht jeden Tag leicht. Ich denke, jeder von uns ist manchmal entmutigt, ist manchmal verzagt. Und das gemeinsame Gebet hilft in solchen Situationen, weil ich Stärkung durch die Gemeinschaft erlebe. Solche Erfahrungen stärken das Vertrauen zueinander und fördern. Und ich erkenne und erlebe immer mehr dabei, wie meine Frau im Glauben wächst. Das erfahre ich am besten, wenn ich mitbekomme, wie sie mit Gott redet. Und wie ihr Zutrauen, was sie ihm alles sagt und ihre Offenheit zu ihm wächst. Und das ist schön, das ist sehr, sehr schön. Dieses gemeinsame Gebet möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Es ist eine ganz wichtige geistige Hilfe in diesem vierten Lauf der Ehe. Weil wir da uns nahe kommen als Menschen, weil wir uns nahe kommen und unsere Seele öffnen, und auch nahe kommen als Kinder Gottes, weil wir das gemeinsam stehen wir vor unserem Vater mit einem offenen Herzen und reden mit ihm über das, was uns betrifft. Und wir sind uns bewusst, wir haben ja unsere Ehe und einige anderen Ehen, unsere Kinder haben Ehen und wir beten viel für jede Ehe. Von unseren Kindern, für unser, ja, auch für unsere Geschwister beten wir, weil wir wissen so, Ehe ist heute angefochten, braucht viel Weisheit, viel Gnade Und wir wissen, das Leben ist noch nicht zu Ende. Und solange wir auf der Erde leben, gilt es darum, dass wir die Hilfe Gottes brauchen auf unserem Lebensweg, auch auf unserem gemeinsamen Lebensweg, auf diesem Hürdenlauf der Ehe. Ich möchte jetzt gemeinsam beten und dann möchte ich noch das Zeit für Fragen lassen wieder. Stehen wir vielleicht jetzt auf, ihr seid jetzt eine Weile gesessen und damit nachher das Laufen besser läuft. Wenn wir aufstehen, so nach einer Stunde, dann müssen wir erstmal zwei, drei Schritte so machen. Kennt ihr vielleicht noch nicht, aber das bei uns ist es so. Und da tut es gut, wenn man mal kurz aufsteht. Herr, wir danken dir, dass du uns als Mann und Frau geschaffen hast. Und dass du uns geschaffen hast, dass wir miteinander in diesen Hürdenlauf der Ehe mit eintreten. Herr, ich möchte dir danken als Mann für meine Frau, dass sie mit mir diesen Lauf läuft und dass sie mit mir auch diese Hürden angeht. Herr, und dass sie so viel Geduld dabei hat, dass du ihr das geschenkt hast, so viel Liebe. Und Herr, dass wir erleben dürfen, wie sich das lohnt, dass wir einander immer mehr kennenlernen, dass wir uns Gedanken machen, was dem anderen wichtig ist, dass wir uns Gedanken machen, wie der andere reagiert und wie man selbst reagiert und wie man kommuniziert und was man dabei alles verkehrt macht. Herr, du möchtest uns Weisheit von oben schenken. Eine Weisheit, wie du uns siehst. Herr, und wir danken dir, dass bei dir eine endlose Liebe ist, eine grenzenlose Liebe. Und da können wir uns wirklich öffnen. Da können wir wirklich aufrichtig sein, da können wir ehrlich sein und können uns erkennen, so wie wir sind. Herr, damit du uns verändern kannst und wir ja Menschen werden, Partner werden, die immer mehr zum Segen füreinander sein können, die zum Segen für die Familie sein können, für die Umgebung, für die Gemeinde sein können. Herr, wir möchten dir danken, dass wir in diesem Hürdenlauf der Ehe so vieles lernen für unser Leben, für unsere Beziehungen, über uns selbst, über dich und deine Gnade, deine Geduld und deine große Liebe, die du zu uns hast. Herr, wir danken dir dafür. Amen.